Stell dir vor, die Zelle ist so ein bisschen träge geworden, funktioniert vielleicht nicht mehr so gut. Dann ist es wichtig, dass das intern in der Zelle erkannt wird und dann diese Zellbestandteile, die Organellen, die nicht mehr gut funktionieren, abgebaut werden und recycelt werden und neu aufgebaut werden. Und da spielt physiologisch Spermidin einfach eine wichtige Rolle.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Longevity, der Traum von der ewigen Jugend. Das Altern aufhalten, unser Leben verlängern. Das ist Wunsch und Traum, ja im Grunde seit es uns Menschen gibt. Und es ist ein Thema, an dem die Forschung aktuell mit Hochdruck arbeitet. Viel mehr als jemals zuvor. Einige Ideen klingen, das muss man schon so sagen, noch sehr nach Science Fiction. Vieles ist aber schon sehr konkret. Die Wissenschaft versteht immer besser, wie wir altern und welche Mechanismen dabei in unserem Körper ablaufen. In dieser Folge der Health Nerds, da wollen wir uns eine Substanz näher anschauen, von der sich viele Wissenschaftler wirklich Großes versprechen. Spermidin. Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam. Mein Lieber, die Frage liegt natürlich auf der Hand und wir müssen damit starten. Spermidin. Ist es das, wonach es klingt?
Da steige ich doch gleich mit ein. Erstmal hallo Felix, ich freue mich, wie immer mit dabei zu sein. Und klingt erstmal naheliegend, wenn man über Spermidin spricht, auch diesen Bezugspunkt zu Sperma zu finden und vielleicht auch den Hintergrund, wo kommt das Ganze überhaupt her und wo wurde das entdeckt? Jetzt müsste man aber erstmal den Begriff Sperma nochmal genauer betrachten, der dann eigentlich nichts anderes bedeutet als Samen. Und Fakt ist, dass in den ersten Entdeckungen quasi Spermidin auch in der Samenflüssigkeit gefunden worden ist. Aber man im Nachgang erst das auch differenziert hat, die Namensgebung quasi mit stattgefunden hat und man heute weiß, dass es sich um ein sogenanntes Polyamin handelt, was in allen Zellen wichtige Rollen spielt und wie du schon einleitend gesagt hast, sehr wichtig im Kontext, wenn wir über Langlebigkeit sprechen, also oder auch anders ausgedrückt, gesund alt zu werden, nicht nur alt werden, sondern eben nicht an Erkrankungen zu leiden, dann müssen wir ja wieder in die zellulären Mechanismen schauen und dort spielt Spermidin eine ganz entscheidende Rolle.
Würdest du sagen, ohne dass wir jetzt zu viel vorwegnehmen, wir wollen uns das ja sehr genau anschauen in dieser Folge, aber würdest du sagen, dieser Wirkstoff oder diese Substanz, Spermidin, es ist ein Game Changer in Bezug auf Longevity, also auf Langlebigkeit, auf ein langes Leben?
Also es ist, und da kennen mich alle, ich bin nicht der, der rausposaunt und sagt, okay, das ist der eine Stoff und der wird es dann komplett verändern. Von daher halte ich mich mit Game Changer immer etwas zurück. Wohl wissend, dass wir aber, und das macht es dann interessant, wenn wir in die Mechanismen reinschauen, was dann Alterung bedeutet und was während Alterungsprozessen passiert, wir dann gerade im Kontext Spermidin interessante Ansätze finden, körperlich. Unser Körper produziert es ja auch selbst, bedeutet, welche wichtige Rolle es in antioxidativen Prozessen spielt, in verschiedenen Effekten auf zellulärer Ebene. Und wir haben so einen wichtigen Prozess, der nämlich der Autophagie, also der Selbstautophagie-Auflösung. Man könnte es auch so als Zellreinigungsprozess beschreiben. Das ist etwas, wo wir immer gerne im Kontext des Fastens drüber sprechen. Also, dass die Zellen sich selbst reinigen und das wird zum Beispiel mit beeinflusst. Und wir haben verschiedene Ansatzpunkte in Richtung Entzündungsregulation, was natürlich ein wichtiger Faktor ist, wenn wir über Langlebigkeit sprechen und wenn wir wissen, dass chronische Krankheiten mutmaßlich zum größten Teil mit chronisch entzündlichen Prozessen in Verbindung stehen. So, um das dann abzuschließen, der eine Gamechanger, bitte das nehmen und dann sind alle Probleme gelöst, das nicht. Kann es ein sinnvoller, unterstützender Faktor sein? Durchaus, aber Forschung ist nun mal Forschung und wir müssen schauen, wo stehen wir aktuell und wo kann die Reise da wirklich noch hingehen. Und es ist auf jeden Fall sehr spannend. Es gibt viele Forschungszentren wirklich, die sich auch speziell damit beschäftigen. Und auch das hast du schon gesagt, wenn wir auf der Suche danach sind, dann ist es wahrscheinlich die Kombination hier mit Spermidin durchaus ein interessanter Faktor, ja.
Ja, also Matthias ist ja immer sehr zurückhaltend. Ich kann aber sagen, in meiner Recherche, es gibt einige, auch namhafte Wissenschaftler, die Spermidin wirklich als Game Changer bezeichnen und sagen, dieser Stoff, der hat wirklich das Zeug dazu, uns maßgeblich dabei zu unterstützen, älter zu werden, gesünder, alt zu werden und den Traum eben von einer lebensverlängernden Maßnahme relativ einfach umzusetzen. Wenn wir mal in die Statistiken schauen, in den letzten 150 Jahren hat sich die Lebenserwartung bei uns in der westlichen Welt verdoppelt. Das klingt natürlich erstmal gigantisch. In 150 Jahren werden die Menschen plötzlich doppelt so alt. Da muss man schon sagen, da ist natürlich viel vor allem bei der Kindersterblichkeit getan, also bei ganz, ganz jungen Menschen, die bei der Geburt oder in den ersten Lebensjahren dann sterben. Das ist ja heutzutage glücklicherweise sehr gut im Griff und das hat natürlich die Gesamtzahl nach oben gedrückt. Aber wenn wir das bereinigen und uns wirklich nur anschauen, der erwachsene Mensch, der also vor 150 Jahren vielleicht im Alter von 60 oder Mitte 60 dann gestorben ist im Schnitt, der wird heute um die 80. Ja? Und ihr Wissenschaftler sagt auch ganz klar, das ist noch lange nicht das Ende. Rein von der DNA, rein von unserem Körperbau, von unseren Bausteinen, wie alt können wir denn theoretisch werden? Wir haben schon mal gesprochen hier im Podcast darüber. Es gibt eine Folge.
Ja, also ich meine, ein Thema, so eine magische Zahl ist immer alles, was über 100 Jahre alt ist. Und 120 Jahre ist dann vielleicht die eine Tendenz. Und dann haben wir ja auch noch weiter darüber gesprochen, auf die 150 Jahre zu kommen, wo wir vielleicht auch andere Technologien für verwenden würden. Also das hat Richtung Science Fiction viel zu tun. Ich finde es aber noch viel spannender, den Punkt, den du gerade genannt hast, nämlich festzustellen, dass wir älter werden. Und interessanterweise zieht sich das gar nicht so konstant fort, auch in unseren Breiten, wenn wir uns die Zahlen anschauen, dass die das also jetzt nicht eben weiter wächst, sondern eher auch etwas rückläufig ist. Aber viel interessanter, und darum geht es, wenn wir über diese Begriffe, die sehr omnipräsent gerade draußen in den Medien unterwegs sind, wenn wir über Longevity sprechen, über Langlebigkeit sprechen, dann haben wir letztendlich genau diesen Mechanismus, dass es nicht nur langes Leben, sondern gesundes Leben ist. Und wenn wir uns dann die Zahlen dort anschauen, erkennen wir, okay, wir werden älter, aber wir sind auch länger krank. Und da gibt es verschiedene Hypothesen, die immer wieder auch diskutiert werden. Sprich, sind wir vielleicht älter und am Ende des Lebens irgendwann nochmal krank, weil man muss ja dann an irgendetwas gefühlt dann ja sterben. Wir haben kürzlich dazu gesprochen. Der entscheidende Punkt ist aber, wir haben eine Spanne im Leben, die mit chronischen Krankheiten in Verbindung steht und die fängt bei vielen schon sehr viel früher an. Und wir sprechen dann gar nicht nur über den chronologischen Verlauf der Zeit, sondern letztendlich über qualitative Merkmale im Leben selbst und im Kontext der Gesundheit. Und dann haben wir eine große Zeitspanne, in dem eben Krankheit durchaus eine Rolle spielt. Und sie wird länger, je älter wir eben auch werden. Das kann auf der einen Seite ganz normal sein, aber wichtig ist, wie ist die Longevity-Kurve, so könnte man sie beschreiben, im Lebensverlauf und werden wir dann am Ende nur alt, in Anführungsstrichen, und haben dann aber sehr viele Erkrankungen. Und genau da setzt das Prinzip und die Idee auch an, die ganze Szene, gerade im Kontext der Biohacker und Ähnlichem, setzen natürlich in dem Bereich an, weil sie schauen, okay, was kann ich letztendlich und immer wieder das gleiche Thema für meine Gesundheit tun. Gesundheit ist aber so abstrakt, langes Leben und gesund lang leben, das ist schon für viele etwas, wo man sich eher etwas drunter vorstellen kann.
Es ist spannend und es ist ein riesen Hype entstanden, geradezu in den letzten Jahren. Auch da werden wir hier heute mal sprechen. Es gibt einige prominente Menschen, die das Thema sehr, sehr, sehr vorantreiben und da sich auch natürlich einen wirtschaftlichen Erfolg von versprechen, aber am Ende auch ganz eigennützig sich selber eben auch ihr Leben verlängern wollen. Darüber werden wir auch noch sprechen, aber jetzt lass uns mal auf Spermidin konkret schauen. Was kann das, was macht das genau, wie funktioniert das, wie sind da die Mechanismen im Körper? Um zu verstehen, was Spermidin kann, lass uns noch einmal darüber reden, wie wir überhaupt altern. Also wir werden geboren, wir werden gezeugt und Eizelle und Spermium vereinen sich und dann geht die Reise erstmal los. Ja, also dann entsteht tatsächlich aus dem Nichts sozusagen ein ganzer Mensch und er wächst und wird größer und ist irgendwann auf dem Höhepunkt seines Lebens, hat Kraft und Energie und dann irgendwann setzt die Alterung ein. Die Haare werden grau oder weniger, die Falten werden tiefer, die Energie, die man hat, um durch den Tag zu gehen, scheint geringer zu werden und irgendwann kommt das ganze System zum Erliegen und wir verschwinden wieder von der Erde. Was passiert im Körper? Wie müssen wir uns das vorstellen? Was sind die Treiber, die uns altern lassen?
Also du hast jetzt gerade sehr schön so diesen typischen Phänotyp beschrieben von, was sind für uns Merkmale von außen betrachtet des Alterns, ne? Ob es jetzt Falten sind oder Haarausfall oder graue Haare oder was man eben alles so kennt oder auch eine Form der Gebrechlichkeit. Ich neige eher dazu, den Blick jetzt auf die Zellen im Speziellen zu lenken und genauer und in der Tiefe drauf zu schauen, welche Prozesse stehen letztendlich dahinter. Und diese sind ganz gut erforscht. Ich weiß, wir haben die in Teilen, glaube ich, auch schon mal mit angesprochen oder auch schon ausgiebig besprochen. Aber trotzdem, um sie nochmal zusammenzufassen. Wir sprechen hier eigentlich von identifizierten Merkmalen des Alterns. Und ich versuche sie in der Kürze in so einigen wichtigen Punkten zusammenzufassen, weil das nach außen, und das meinte ich mit Phänotyp, dass man dann irgendetwas sieht und eine Veränderung sieht, das ist ja eher global betrachtet. Also verschiedene Gewebe, Organe, Organsysteme funktionieren vielleicht nicht mehr so gut. Und da zoomen wir eigentlich eher tiefer rein, wenn wir auf die einzelnen Zellen schauen. Und da spielt natürlich das Genom, also unser genetisches Material, durchaus eine wichtige Rolle. Denn wenn die DNA geschädigt wird durch Mutationen, was natürlich im Laufe der Zeit eher noch passieren kann, aber auch durch äußere Reize passieren kann, wie UV-Strahlung, Chemikalien und Ähnlichem, und unterschiedliche oxidative Prozesse, dann verändert sich etwas. Wir haben im Kontext von Krebs zum Beispiel dazu gesprochen, aber eben auch, dass Zellen sich verändern. Das ist ein wichtiger Aspekt. Ein anderer, wenn wir nämlich über das Genom sprechen, müssen wir auch immer über epigenetische Veränderungen sprechen. Sprich, wie werden unsere Gene abgespielt? Die DNA, und das wissen einige, die werden an- und abgeschaltet. Und wie werden sie an- und abgeschaltet? Dafür braucht es sogenannte Methylgruppen. Und dieser Prozess muss funktionieren. Und wenn er nicht gut funktioniert, dann werden Gene abgeschaltet oder nicht mehr angeschaltet oder laufen dauerhaft und führen dort durchaus mit zu Veränderungen, was im nächsten Punkt direkt darauf Auswirkungen hat, wie unsere Eiweiße im Körper, die Proteine, gebildet werden. Und auch hier kann es zu Problemen und Schädigungen im Laufe der Zeit kommen. Zwei weitere wichtige Aspekte, das ist nämlich einmal das Thema der Mitochondrien, also unserer Energiekraftwerke, die mit der Zeit, und es ist einmal ein zeitlicher Faktor, deswegen hängt es mit Altern zusammen, aber wir können es natürlich auch beschleunigen und umkehren, das ist der Hintergedanke dabei, dass diese Mitochondrien dysfunktional werden. Das heißt, sie produzieren nicht mehr ausreichend Energie, viele freie Radikale, die gebildet werden, Signalwege, die nicht gut funktionieren, sorgen am Ende dafür, dass die Mitochondrien kaputt gehen. Man spricht auch gerne dann von Mitochondriopathien in der sekundären Form, die man sich im Laufe des Lebens oder in bestimmten Konstitutionen nach Infektionen oder Ähnlichem mit zugeführt hat, aber eben durchaus eine wichtige Rolle spielen. Stammzellen spielen in dem Kontext auch eine wichtige Rolle. Das heißt, Zellen, die zur Verfügung stehen, um sie nochmal mit zu integrieren, um sie zu aktivieren, dass diese erschöpft werden. Und wir haben einen Punkt, der wird auch immer mal wieder genannt, wenn wir über die sogenannten Telomere nennen. Also ihr seht, der Blick ist schon sehr in der Zelle drin und insbesondere im Zellkern und dann in der DNA und wie die DNA quasi arbeitet, an- und abgeschaltet wird, wie die Mitochondrien arbeiten. Und bei den Telomeren geht es darum, dass am Ende der DNA noch ein Abschnitt ist und dieser ist wie so eine Art Kopierschutz. Das heißt, wenn die Zelle sich repliziert und neu bildet, dann haben wir einen Kopierschutz. Und das haben wir insbesondere gerne bei Immunzellen beispielsweise. Und jede Kopie sorgt dafür, dass die Telomere kürzer werden. Und wir wissen, dass das auch einer dieser Faktoren ist, der entscheidend ist dafür, wie alt eine Zelle ist und wie gut sie funktionieren wird. Ist der Kopierschutz dann irgendwann sehr kurz, kann die Funktion nicht mehr so gut ausgeführt werden. Und all diese Faktoren zusammen, und jetzt zoomen wir wieder raus, das heißt, wir von den kleinen Teilen, das passiert dann in allen der Billionen von Zellen in unserem Körper in unterschiedlichem Maße und getriggert von außen durch Umweltreize, Ernährungsformen und so weiter. Und am Ende sorgt es dafür, dass wir das Bild des Alterungsprozesses haben und eventuell auch beschleunigtes Altern. Und dann sprechen wir eben nicht mehr von dem chronologischen Alter, also so und so viele Jahre bin ich seit meiner Geburt alt geworden, sondern einem biologischen Alter. Und diese Punkte kann man testen.
Das heißt, da muss ich nochmal nachfragen, mein biologisches Alter kann ich irgendwie messen lassen? Kann ich da zum Arzt gehen oder wie mache ich das?
Also natürlich kann man diese Marker, und das sind eben Punkte, die ich gerade angesprochen habe, wenn wir genau auf der Ebene schauen, gibt es verschiedene Faktoren. Mhm. Es gibt unterschiedliche Berechnungsformeln, auch nicht invasive Testungen, um herauszufinden, okay, es ist eine Frage der Fitness und im Lebenskontext, wie man quasi Informationen von Biomarkern bekommen kann. Und die Dinge, die ich gerade angesprochen habe, also Telomerlänge, kann man testen. Ich kann auch mein Epigenom testen. Ich kann meine Proteinsynthese testen lassen. Ich kann meine Mitochondrienfunktion testen lassen. Und dann gibt es aber nicht das eine biologische Alter. Es gibt dann immer Berechnungsformeln, die dann gerne auch eine Zahl ausspucken oder eben am Ende auch sagen, sagen, wie schnell ist meine Alterungsrate? Bin ich kongruent zu meinem Lebensalter? Also bin ich vielleicht schon älter oder bin ich jünger? Und wie schnell altere ich? Das ist etwas, wo dann gerne auch drauf geschaut wird, kann ich das, diesen Prozess verlangsamen, dass ich quasi pro chronologisches Lebensjahr nicht ein biologisches Lebensjahr altere und diesen Prozess mit berücksichtige. Das sind Dinge, die man testen kann. Und ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, das sind die definierten Eckpunkte der Prozesse, die mit Alterung in Verbindung stehen. Die sind sehr kleinteilig, sehr reduktionistisch. Und man kann etwas testen, das ist dann aber auch nicht die eine Wahrheit. Es ist auch hier bei diesen Testungen die Kombination daraus. Und ob diese zellulären Prozesse, insbesondere im Zellkern, ob das richtig abläuft, das sind die Dinge, worauf man schaut. Es gibt auch andere Marker, auf die man schauen kann. Die habe ich auch schon mehrfach erwähnt. Und es ist zum einen, es sind zwei sehr, sehr gute Marker. Dafür brauche ich nicht eine Testung sonst irgendwie zu machen. Es ist einmal die VO2max, also die maximale Sauerstoffaufnahme in den Lungen, die man als Parameter nehmen kann. Und es gibt Skalen, wo man sich quasi in seinem chronologischen Alter mit einordnen kann. Und die VO2max mit in den Trainingsalltag einzubauen, bedeutet auch dementsprechend diese Sauerstoffaufnahme, maximale Sauerstoffaufnahme mit zu trainieren, wie beispielsweise mit intensiven Sprinteinheiten und so weiter, ist einer wohl der stabilsten Parameter, die entscheidend sind, wenn wir über das Thema Langlebigkeit sprechen, als einzelner Faktor. Wir haben über das Thema der Griffkraft schon häufiger dazu gesprochen, ist auch ein isolierter Parameter, den kann man testen und wie viel Kraft kann ich eigentlich mit meinen Händen aufbringen. So, und in der Kombination könnte man jetzt auch noch ein paar andere Test- und Stoffwechselparameter dazuführen, um dann etwas über das biologische Alter am Ende des Tages aussagen zu können.
Spannend. Also auch da können wir euch nochmal unsere Folgen zum Thema Longevity und Alterungsprozesse empfehlen. Gerne mal in unserer Health Nerds Library ein bisschen runterspulen. Da haben wir auch gerade dieses Thema Grifftest sehr gut beschrieben. Und ich erinnere mich, Matthias, ich habe direkt bei Amazon mir für ein paar Euro so ein Griff-Trainingsgerät geholt. Weil du hast damals auch erklärt, dass das natürlich auch genau in die andere Richtung funktioniert. Also wenn man diese Dinge, die scheinbar schwächer werden, trainiert,
ja,
trägt auch das zur Verlängerung des Lebens bei.
Vielleicht aber nicht, also ja, und es macht durchaus Sinn, auch die Griffkraft zu trainieren. Wir haben diese Diskussion in die eine und in die andere Richtung gehabt und ich greife das gerne auch nochmal mit auf. Mhm. Natürlich ist, wenn ich jetzt nur die Griffkraft trainieren würde und mich sonst nicht bewegen würde, natürlich nicht ausreichend. Aber was bedeutet Griffkraft? Das heißt, ich habe wahrscheinlich in meinem Alltag auch dementsprechend Beanspruchungen, sei es über Training, sei es über körperliche Aktivität, die dafür sorgen, dass auch im höheren Alter ich noch gut zugreifen kann und diese Kraft aufbringen kann. Es mit ins Training einzubauen oder zumindest mit dabei so eine Spange oder sowas in die Richtung mit dabei zu haben, durchaus ein Punkt. Für sich alleine, ja, nicht unbedingt als einzelner Parameter, aber also als Testparameter auf jeden Fall, aber als isoliertes Training nicht, sondern es ist natürlich die Folge von, weil es natürlich mit körperlicher Aktivität einhergeht. Aber so zeigt es uns rundherum, und da möchte ich drauf hinaus, die ganzen zellulären Prozesse, die ablaufen, in der Verbindung, in der Kombination, dann kann man hier Biomarker testen und wir können eine Aussage oder eher eine Wahrscheinlichkeit auch über das biologische Alter aktuell und die Entwicklung darstellen. Und das Spannende ist, dass ich es umkehren kann. Ja, das chronologische Alter nicht. Also wir können die Jahre nicht quasi verändern. Es bleibt dabei, die Erde dreht sich einmal im Jahr um die Sonne herum und dementsprechend wird sich daran nicht etwas verändern, chronologisch. Aber auf Stoffwechselebene als biologisches Alter durchaus. Und dieses Umkehrende ist natürlich der Reiz auch dabei zu sagen, okay, vielleicht bin ich auf dem Papier mit diesen Messparametern jünger als mein chronologisches Alter. Und übrigens, meine Alterungsrate pro Jahr, also pro chronologisches Jahr, ist dann auch nochmal kürzer. Das heißt, das wäre natürlich ein schöner Faktor, auch frühzeitig zu erkennen, werde ich denn dann wirklich, also Messpunkte, werde ich dann wirklich länger leben. Weil ansonsten könnte man ja sagen, okay, mach mal alle Sachen so und in 60, 70, 80 Jahren oder wenn du dann 100, 120 bist, treffen wir uns nochmal dazu und gucken, ob es funktioniert hat oder nicht. Das reicht ja nicht aus. Also deswegen versucht man hier Messmethoden quasi zu finden.
Super spannend. Und wir werden auch da gleich nochmal näher drauf eingehen. Ich gebe schon mal ein Stichwort. Brian Johnson, vielleicht ist dem einen oder anderen hier in unserer Community der ein Begriff. Krasser Unternehmer aus den USA, mit dem werden wir uns gleich nochmal beschäftigen, weil der auch ein interessantes Experiment sozusagen an sich selber durchführt. Wir werden aber auch mal gleich nochmal sprechen über Jeff Bezos, den Amazon-Gründer und einen der reichsten Menschen der Welt, der auch da in diesem Thema sehr viel Geld investiert hat, um Longevity und das ewige Jungsein oder ewige Leben in Anführungszeichen irgendwie einem Stück näher zu kommen. Jetzt, Matthias, wollen wir aber erstmal auf Spermidin gucken. Also, wir haben jetzt von dir nochmal verstanden und einen kurzen Abriss bekommen, was in unserem Körper passiert, wenn wir altern, welche Prozesse da losgetreten werden oder im Gange sind. Ich habe es mir hier rausgesucht, weil ich fand, das war sehr auf den Punkt gebracht. Die Longevity-Forschung weltweit hält diesen Mikronährstoff für einen echten Hoffnungsträger. Jetzt also die Frage an dich. Du hast dich mit deinem Team intensiv mit Spermidin beschäftigt. Was macht Spermidin? Wie setzt das beim Thema Alterungsprozess im Körper an? Oder wo setzt es an?
Dann können wir genau auf dieser zellulären Ebene bleiben, um eben nicht sich vorzustellen, okay, ich nehme Spermidin und alle Falten sind weg oder so in diesem Kontext. Deswegen macht es wirklich Sinn, auf die detaillierten Prozesse sich das nochmal genauer anzuschauen. Gib mir noch einmal kurz die Möglichkeit, überhaupt nochmal genauer zu formulieren. Also wir haben eben über den Ursprung und die ursprünglichen Testungen und die Samenthematik in der Namensgebung schon mal mitgesprochen. Aber zum Verständnis, Spermidin ist ein natürlich vorkommendes Polyamin. So nennt sich das. Also es ist eine Molekülstruktur und die kommt eben nicht nur in Samen, Flüssigkeit oder ähnlichem vor. Dort wurde es zwar erstmalig entdeckt. Nein, wir finden es in allen Zellen und eben nicht nur bei Menschen, sondern ubiquitär überall in allen Zellstrukturen. Wir finden es in Bakterien, wir finden es in Pilzen und in allen Zellen in unserem Körper als wichtigen Faktor. Und es spielt eben eine wichtige Rolle bei der Zellproliferation, also der Bildung der Zellen und der eigentlichen Differenzierung und dem homöostatischen Gleichgewicht. Das heißt, dass die Zellen nicht zu viele absterben, nicht zu viele neu gebildet werden. So mal übergeordnet, um das letztendlich zu beschreiben. Und wenn es ein natürlich vorkommendes Polyamin ist, ist es etwas, was der Körper auch selbst bilden kann. So, das heißt, es gibt die Möglichkeit, es über die Nahrung aufzunehmen. Es gibt verschiedene Quellen, die wir jetzt heutzutage eher beschreiben würden. Und da, wo man letztendlich auch den Rohstoff rausgewinnt, das ist zum Beispiel Weizenkeime oder aus Sojabohne, aus Käse, aus Pilzen, aus Brokkoli, aus Hülsenfrüchten. Dort würden wir letztendlich Spermidin in einer höheren Menge aus der Nahrung quasi mit aufnehmen können. Und wir haben, wie gesagt, den endogenen Produktionsweg. Das heißt, in unserem Körper selbst drin. Und es gibt eine Aminosäure oder ein Umbauprodukt einer Aminosäure, die nennt sich Ornithin. Und daraus kann letztendlich Spermidin gebildet werden. Und in diesem Prozess ist es wichtig, einen anderen, jetzt versuche ich nicht zu viele Begriffe reinzubringen, aber nur, dass man es mal gehört hat, wenn man den sogenannten S-Adenosyl-Methionin-Kreislauf sich betrachtet, klingt das erstmal komisch, aber für die, die sich näher damit auskennen, wissen das und Spermidin spielt in diesem Kontext eine wichtige Rolle, dass der auch richtig funktionieren kann oder dass es dementsprechend auch ausgebildet werden kann. Es geht um die Bildung der Aminosäure Methionin und ich brauche diese, um Methylgruppen zu bilden, um unsere Gene an- und auszuschalten. So, und da sind schon wieder viele Begriffe der Probleme, die ich eben beschrieben habe, die in der Alterung auftreten, dass die Gene nicht mehr gut an- und ausgeschaltet werden können, dass wir viele oxidative Prozesse haben und eben einen übergeordneten Prozess habe ich noch nicht erwähnt, nämlich den der chronischen Entzündung. Die Entzündung ist natürlich der treibende Faktor, wenn wir auf diese Alterungsprozesse schauen. Entzündung ist quasi die Antwort des Immunsystems auf das, was passiert. Und das, was passiert, sind dann äußere Umweltfaktoren, die mit dazukommen, viele freie Radikale, Entzündungsprozesse, die dann ausgelöst werden in der Zelle oder in einem bestimmten Organ oder Gewebe und diese Entzündung trägt natürlich durchaus zur Alterung mit bei. Und deshalb muss man sich die biochemische Rolle von Spermidin in diesem Kontext, ob nun über die Nahrung aufgenommen oder vom Körper selbst produziert, eben genauer mit anschauen. Und dieses Thema Entzündungshemmung, Entzündungsregulation ist eine wichtige Funktion intrazellulär, die quasi eine Rolle spielt. Die Zellbildung und Differenzierung, auch was das Thema der DNA-Funktionsweise und so weiter angeht, spielt Spermidin eine entscheidende Rolle und ist ein natürlicher Faktor, der sich im Laufe der Evolution durch alle Zellen, nicht nur bei Menschen, eben mit durchgesetzt hat. Und einen Mechanismus, den sollte man nochmal genauer unterstreichen und den finde ich sehr spannend, weil das sind die Untersuchungen, die, glaube ich, in den Nullerjahren oder in den Zehnerjahren zu Spermidin kamen, wo das so das erste Mal aufgeflackert ist und in Zellstudien eben gezeigt wurde, okay, Spermidin spielt eine wichtige Rolle. Also wir haben schon diese Zelldifferenzierung und Regenerationsthematik irgendwie mit angesprochen. Aber es spielt eine wichtige Rolle, wenn es um interne, also in der Zelle stattfindende Zellreinigungsprozesse geht. Und das ist wichtig, weil stell dir vor, du hast deine Zelle mit all den einzelnen Zellorganellen, den Bestandteilen, den Mitochondrien, den Ribosomen und allem, was anderem sonst noch mit dazugehört. Und die Zelle ist so ein bisschen träge geworden, funktioniert vielleicht nicht mehr so gut. Es bilden sich viele freie Radikale und dann ist es wichtig, dass das intern in der Zelle erkannt wird und dann diese Zellbestandteile, die Organellen, die nicht mehr gut funktionieren, abgebaut werden und recycelt werden und neu aufgebaut werden. Und da spielt physiologisch Spermidin einfach eine wichtige Rolle. So, und diese Autophagie-Prozess, also Auto, ich hatte es eben schon gesagt, Selbst und Phagie, Aufspaltung oder wie gesagt, es wird auch gerne als Zellreinigungsprozess beschrieben. Das ist etwas, den Spermidin ganz klar mit unterstützt. So, und wenn wir das zusammenfassen und uns dann anschauen, okay, wo greift dann Spermidin bei diesen ganzen Merkmalen des Alterns mit ein? Natürlich, wenn wir auf, können wir alle einzeln wieder durchgehen, auf die genomische Stabilität, also die DNA-Stabilisierung durch Spermidin, weil bei erhöhtem oxidativen Stress und den antioxidativen Schutz, den Spermidin hat, der mit reduziert wird, wird eine bessere Stabilität der DNA gewährleistet. Und das ist natürlich ein wichtiger Faktor. Funktioniert physiologisch und die Idee ist natürlich immer, was passiert, wenn ich mehr mit hinzugebe? Auch bezogen auf die Telomerlänge gibt es gewisse Ansätze oder Indikationen dafür, dass man sagt, dass die Zellgesundheit mit gefördert wird, dementsprechend Teilungsraten sich verändern und die Telomere sich nicht so stark abkürzen. Die epigenetische, also dieses An- und Abschalten, das hat was mit den Methylgruppen zu tun. Da ist Spermidin extrem wichtig in dem Kontext und dementsprechend auf die Bildung neuer Proteine, die mit dazugehören und wenn wir über die mitochondriale Funktion sprechen, auch wieder viele freie Radikale, die Mitochondrien gehen kaputt und am Ende brauchen wir ein mögliches Antioxidans und da kann Spermidin sehr gut mit einsetzen. Und so haben wir an unterschiedlichen Stellen Spermidin als physiologischen Faktor, um intrazellulär die Mechanismen zu regulieren. Und jetzt kommt dann natürlich genau der Gedankengang. Wenn das auf der Zellebene so funktioniert und Spermidin das sowieso tut und es vielleicht eine Form der Erschöpfung der körpereigenen Produktion gibt, das hat dann wieder eine Ernährungsfragestellung, weil das Ornithin muss ja auch irgendwo herkommen. Das heißt, am Ende habe ich eine Ernährungsfragestellung, die ich mit dabei habe. Dann habe ich eher in unserer heutigen Welt eine Form der Überernährung. Das heißt, Autophagieprozesse werden nicht gut funktionieren. Dann bleiben Zellorganellen in den Zellen übrig. Das wird nicht gut recycelt werden. Die Zellen können nicht gut regenerieren. Entzündungsprozesse werden vermehrt tätig sein. Und dann können wir wieder rauszoomen und dann sehen wir, ah ja, okay, wir sehen Alterungsprozesse bei Menschen, die eigentlich vielleicht auch chronologisch noch gar nicht so alt sind. Und umgekehrt, mit dem Versuch quasi der Verwendung mit mehr Spermidin den Prozessen entgegenzuwirken.
Ultra spannend und natürlich sehr komplex. Und ich kann euch nur empfehlen, Leute, vielleicht auch nochmal die letzten 5 Minuten des Podcasts nochmal zurückspulen. Im Zweifel das auch nochmal hören, weil es natürlich, es ist sehr, sehr komplex und man kann eben solche Prozesse nicht so vereinfachen und so runterbrechen, dass man es in 2 Sätzen erklären kann. Aber es ist faszinierend, Matthias, zu hören, was die Wissenschaft wirklich auch schon versteht und weiß, wie eben diese Prozesse auf zellularer Ebene ablaufen. Jetzt ist es so, dein Team und du von Artgerecht, ihr habt ziemlich lange Entwicklungsarbeit zu Spermidin geleistet und ihr habt jetzt ein Produkt entwickelt, Spermidin als Supplement, also als Nahrungsergänzung. Mhm. Gib uns mal ein paar Infos. Wo kommt das her? Wie wird das hergestellt? Wie nimmt man das ein? Ja, was sind die wichtigsten Bullet Points zu Spermidin von Artgerecht?
Ja. Also wir haben insofern Entwicklungsarbeit, vor allen Dingen, weil diese Prozesse klar sind. Spermidin, ich habe es schon gesagt, die Datenlage erweitert sich auch. Und ich meine, das ist sicherlich, gibt es vielleicht, ich sage das schon mal jetzt, vielleicht auch Fragen zu, speziell auch, wie wirkt es und welche Studienlage gibt es dazu. Ich habe eben von zellulären Studien gesprochen. Es gibt In-vivo-Studien, Tierstudien. Es gibt Studien an Menschen logischerweise. Also die Bandbreite ist relativ groß und zumindest auch die das quasi diese Prozesse auch unterstützen, so dass wir dann letztendlich auch die Effekte sehen können. Die Entwicklungsarbeit vor allen Dingen geht es darum, den passenden Rohstoff letztendlich auch überhaupt erstmal zu finden und die optimale Quelle dafür zu finden. Ich hatte gesagt, in der Nahrung kann ich das aus bestimmten Lebensmitteln quasi herausziehen. Und die aktuell, und so muss man sagen, die beste Variante ist die Variante aus Weizenkeim zu gewinnen, was jetzt nicht so das typische Lebensmittel wäre, wo man auf artgerecht Basis sagen würde, ja, okay, da müssen wir unbedingt drauf setzen. Aber die Konzentration, die natürliche Konzentration ist eben sehr hoch. Warum? Keimling, Energieproduktion, zelluläre Funktionen, verschiedene DNA-Aktivitäten, sprich Gene, die an- und ausgeschaltet werden müssen, Stabilisierung der DNA, Proteinbildung und so weiter, die damit unterstützt werden. Deswegen braucht es dann eben auch viel Spermidin. Und da finden wir eine höhere Konzentration. Und jetzt ist es aber schwierig, weil es viele Spermidin-Präparate natürlich auch gibt. Und der entscheidende, wichtige Faktor ist, eine natürliche, sinnvolle, hohe Konzentration zu haben, die nicht irgendwie noch synthetisch unterstützt ist, weil das gibt es auch. Also wenn so exorbitant hohe Quellen, wir haben sehr viele auch unterschiedliche Ursprungsvarianten uns angeschaut, wenn wir auf, wo kann ich das irgendwie rausgewinnen, und dann extrem hohe Mengen an Spermidin, die angeblich in dem Präparat mit enthalten sein sollen, das kann physiologisch schon nicht funktionieren, also muss es irgendwie quasi gestreckt sein oder es muss irgendwie noch zusätzlich mit ergänzt sein, und dann hat es natürlich Einfluss auf die Funktionsweise. Das ist ein wichtiger Faktor, und dann natürlich, dass es auch adäquat zugelassen ist. Das heißt, nicht sich einfach immer nur alles reinschmeißen, dass auch die Europäische Lebensmittelbehörde dahinter steht. Und da haben wir quasi den passenden Rohstoff und ehrlicherweise auch Marktführer Rohstoff in der Verwendung mit dabei. Wir kombinieren das mit Zink und Thiamin, also Vitamin B1, um quasi den Effekt auf zellulärer DNA-Ebene quasi bestmöglich und Energiestoffwechsel-Ebene mit positiv zu unterstützen. Das ist der Hintergrund dabei, dass das mit vorhanden ist. Aber es ist natürlich primär das Thema Spermidin als wichtigster Ingredient-Bestandteil, der damit enthalten ist. Und eben, wie du es gesagt hast, in einer Kapselform das quasi mit zu verwenden. Und der Aufnahmeweg ist auch eine wiederholte Frage. Und auch da, wer sich die Datenlage anschaut, auch da gibt es unterschiedliche und auch nicht so ganz klare Ergebnisse. Also wir haben auf der einen Seite die Effekte, auch die in klinischen Studien nachgewiesen worden sind. Wir haben jetzt eher neuere Daten, Themen, wo es darum geht, okay, irgendwie wird es nicht richtig aufgenommen oder nicht in ausreichender Menge. Das heißt, der Aufnahmeweg funktioniert, wenn ich eine Kapsel verwende, logischerweise über den Darm. Es gibt Hinweise, die eher für passive, also passive Diffusionsmechanismen sprechen, also nicht spezifische Transportwege. Final ist, wie so oft, der Transportweg auch noch nicht ganz geklärt, aber der Aufnahmeweg von der Blutbahn in die Zelle durchaus mit spezifischen Transportern, so dass es dann auch in der Zelle wirklich ankommen kann. So, das ist der Hintergrund dabei. Und es geht vor allen Dingen darum, nicht auf die Quellen auszuweichen, wie man typischerweise dann sonst eben findet mit Soja und Ähnlichem. Deshalb ist für uns die Entscheidung da klar gewesen, dass die Rohstoffentscheidung für diese Weizenkeimquelle die sinnvollere ist. Und perspektivisch, das schon mal so vorweggegriffen, aber das hat natürlich auch ein Thema mit Zulassungsprozessen, wird es auch weitere Entwicklungen geben, nämlich aus verschiedenen Bakterien, unter anderem eben auch aus Algen, wo es rausgebildet werden kann, aber noch in zu kleiner Konzentration beziehungsweise auch im Zulassungsprozess noch nicht passend.
So, und ich meine, ihr backt immer kleine Brötchen und seid immer sehr bescheiden, aber man muss ganz klar sagen, ihr habt es geschafft, eben als weltweit einziges Spermidin eine EFSA-Zulassung zu bekommen, also eine Novel Food-Verordnung und da sozusagen alle Kriterien zu erfüllen. Gib uns da nochmal einen kurzen Abriss. Wie besonders ist das? Warum ist das so schwierig?
Also EFSA, die European Food Safety Association, also die Europäische Lebensmittelbehörde, könnte man sagen, hat einen Verordnungskatalog für Novel Food, also neuartige Lebensmittel. Und das klingt irgendwie so simpel, dass man sagt, okay, dann lasse ich mich da mal eben mit listen, aber das hat natürlich einen längeren Zulassungsprozess, dass das dann überhaupt wirklich, und wie es der Name schon sagt, auch wirklich sicher am Ende des Tages ist und das Produkt auch so verwendet werden kann. Und das ist definitiv ein Unterschied zu anderen Präparaten auf dem Markt, kann man sicherlich aber sonst auch nochmal mit in Erfahrung bringen, wie das andere so gestalten. Aber das ist ein wichtiger Aspekt, dass wir da auch wirklich diese Sicherheitsmerkmale mit abgedeckt haben.
Lass uns hier einen kurzen Break machen und über das neue Supplement Spermidin von Artgerecht sprechen. Dieses natürliche Polyamin ist der Booster für deine Zellerneuerung. Spermidin ist in allen lebenden Zellen zu finden und hat bereits in den frühesten Stadien unserer Evolution eine entscheidende Rolle gespielt. Wissenschaftliche Untersuchungen und Studien zeigen, dass Spermidin Zellteilungsprozesse regulieren kann und Zellerneuerung begünstigt. Es unterstützt unseren Körper also bei Autophagieprozessen oder vereinfacht gesagt beim Bereinigen unserer Zellen. Die Formulierung von Artgerecht basiert auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und enthält neben Premium-Spermidin auch Zink und Vitamin B1. Diese unterstützen zusätzlich den Energiestoffwechsel unserer Zellen und schützen vor oxidativem Stress. Und es ist das weltweit einzige Spermidin mit EFSA-Zulassung. EFSA, das ist die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit. Es erfüllt damit also alle Kriterien der Novel Food Verordnung der EU. Probier es doch einfach selbst aus. Überzeuge dich von der Qualität und Reinheit dieses Produkts. Bestell dir eine Packung Spermidin. Da sind 60 Kapseln drin. Das reicht für einen ganzen Monat. Und für unsere Health Nerds Community gibt es einen speziellen Code, mit dem du einmalig 15% Rabatt auf deine Bestellung Spermidin bekommst. Der Code Spermidin15. Einfach im Warenkorb auf artgerecht.com eingeben. Spermidin15. Alle Infos dazu auch noch einmal in unseren Podcast-Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Matthias, jetzt haben wir versprochen, dass wir neben Spermidin eben auch mal auf ein, zwei Leute einen Blick werfen wollen, die das Thema Longevity ins Extreme treiben wollen. Ich habe vorhin schon Brian Johnson genannt, ein krasser Unternehmer aus den USA, so muss man ihn nennen, investiert in verschiedene Tech-Unternehmen. Sein Vermögen wird so auf 400 Millionen Dollar geschätzt. Und der hat vor einiger Zeit angefangen, ein Projekt zu starten. Er nennt das Project Blueprint. Investiert darin, wie viel im Jahr? Du hattest es recherchiert?
2 Millionen.
2 Millionen Dollar. Und er hat also dort mehrere Ärzte, man spricht von 30 Leuten, ein Team aus 30 Leuten engagiert, die ihn dabei unterstützen sollen, sein biologisches Alter, du hast es vorhin so schön erklärt, sozusagen zurückzuschrauben. Und diese Ärzte versorgen ihn also mit allerlei wissenschaftlichen Erkenntnissen. Er nimmt ganz spezielle Nahrungsergänzungsmittel, er trainiert, er ernährt sich nach einem bestimmten Plan. Und die Ärzte sind davon überzeugt, ihn bereits 5 Jahre jünger gemacht zu haben. Er ist jetzt Mitte 40, will aber, das ist sein eigenes Ziel, seinen Körper wieder auf den Körper eines 18-Jährigen zurückdrehen. So, also sehr spannend. Er teilt das auch in der Öffentlichkeit. Was können wir von Brian Johnson lernen oder was macht er gut, was tatsächlich am Ende uns allen zugutekommen kann?
Was können wir lernen? Da halte ich mich nochmal einen Moment lang zurück. Ich finde es spannend, es ist ehrlicherweise ein bisschen wie ein Verkehrsunfall. Man soll das nicht tun, man soll eigentlich nicht hinschauen und doch guckt man. Aha. Und was ich sehr spannend finde, ist die Konsequenz, und das ist übrigens der entscheidende Punkt, also auf deine Eingangsfrage, ist Spermidin der Gamechanger? Vielleicht, wenn es denn dann bitte auch konsequent umgesetzt wird. Das ist immer, das ist das große Problem in unserer Gesellschaft, in unserer Art, wie wir uns verhalten und was wir tun. Wir springen auf den Zug auf und sagen dann schnell wieder, vielleicht doch nicht und ich bleibe nicht konsequent mit dran. Wir haben bei allen möglichen Themen rund um Ernährung und so mit logischerweise auch mit dazu gesprochen. Das heißt, er hat ein sehr klares Regime, was er durchführt. Er hat unterschiedliche Bereiche. Du hast eben gesagt, er nimmt auch spezielle Supplements.
Nimmt er Spermidin?
Ja, er nimmt auch Spermidin, ist auch ein Teil mit dabei, aber er nimmt 100 unterschiedliche Supplements pro Tag.
Oh, wow.
Und er konzipiert jetzt auch eigene Präparate und den Gedankengang natürlich protokollär auf allen wichtigen Säulen oder Ebenen, die mit Gesundheit oder übertragen mit Langlebigkeit in Verbindung stehen, sprich sich mit Ernährung dementsprechend konsequent auseinanderzusetzen. Das heißt, er hat ganz klare Meal Preps, es gibt Fastenperioden und das ist vielleicht auch nochmal ein spannender Aspekt in Richtung Spermidin. Weil wir hatten eben gesagt, dass der Autophagieprozess durch Spermidin angeregt wird und wir haben durch Fasten den gleichen Effekt, also den Zellreinigungs-, den katabolen, den abbauenden Prozess, den zellreinigenden Prozess. Von daher übrigens auch nochmal eine spannende Kombinationsrichtung Spermidin zusammen mit im Fastenkontext mit zu betrachten. Also Spermidin ist logischerweise mit dabei. Es gibt eine Vielzahl, gerne mal draufschauen. Er nutzt auch, er vertreibt auch selbst ein Olivenöl mit hohem Polyphenolgehalt. Ich würde behaupten, ich kenne eins, das einen höheren Polyphenolgehalt hat. Aber an den Punkten mit, also man kann das gerne dann durchgehen an verschiedene Substanzen, Nahrungsergänzungsmittel, aber teilweise auch Medikamente, die er phasenweise zumindest auch mit eingesetzt hat, wie Metformin beispielsweise, also dieses Typ-2-Diabetiker-Medikament, wo man ja eigentlich sagen würde, warum verwendet er das? Naja, weil es auch gerade bei im Bereich der Longevity-Forschung dort interessante Ansätze gibt, weil es hier auch um Zellenergiebereitstellung letztendlich geht, nämlich wie kommt der Zucker in die Zellen rein, dass das mit beeinflusst wird, durchaus einen Effekt mit haben kann, was nicht heißt, dass jetzt das bitte alle nehmen sollen. Und das ist so das Thema, was ich meine. Er hat eine klare Planung, er gibt sehr viel Geld dafür aus. Fallnummer ist natürlich eins. Wir schauen uns eine Person an, auf den es sehr individuell abgestimmt ist. Und die Übertragbarkeit wird nachher spannend sein, wie gut sich das replizieren ließe. Die Daten stellt er auch alle zur Verfügung. Er macht ganz unterschiedliche Testungen und Messungen. Er hat Stammzelltransplantationen, Bluttransfusionen von seinem Sohn bekommen. Also sehr viele Dinge. Da meine ich so, bin ich nicht so hundertprozentig mir im Klaren darüber, sei es aus ethischen Gründen oder warum muss das letztendlich sein, aber er verfolgt halt ein sehr klares Ziel an der Stelle und da gehören viele Bereiche mit dazu. Er arbeitet mit verschiedenen Trackern zusammen, auch so was Schlafqualität und Quantität angeht, also eine ganz, das ist das oberste Prioritätsthema zu sagen, die Schlaf und Regeneration passend mit zu unterstützen und das eben alles sehr, 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 sehr konsequent. Das macht er jetzt schon einige Jahre, seitdem ich das auch mitverfolge. Und es wird natürlich immer professioneller. Es wird jetzt natürlich auch versehen mit Produkten, wo jetzt etwas verkauft wird und die Marke mehr und mehr mit aufgebaut wird. Jetzt bieten wir hier dem Ganzen auch nochmal Raum. Ich finde es ein extremes und von daher, was können wir uns davon abschauen? Ich glaube, wir können uns die Konsequenz abschauen, nämlich konsequent Dinge in der Art und Weise umzusetzen. Das ist sicherlich ein Thema, womit wir uns alle beschäftigen müssen. Der andere Punkt ist Zieldefinition. Also warum mache ich das? Ich habe das häufiger schon mal auch als Thema in Vorträgen mit angesprochen. Die Fragestellung, bin ich mehr so der Brian Johnson-Typ oder eher so der Mensch in einer Blue Zone, der alt und verfaltet auf der Terrasse sitzt und einen Rotwein trinkt, ohne dass man das jetzt dafür dann propagieren muss. Aber was hat es mit dem eigentlichen Ziel und dem Hintergrund auf sich, warum ich mich damit auseinandersetzen möchte, warum ich mich mit so intensiv damit auseinandersetze? Ist es eine Geschäftsidee oder ähnlichem? Das wird nicht so ganz klar. Seine Antwort wäre einfach nicht sterben. So.
Er läuft auch immer mit so T-Shirts rum.
Yeah.
Also, ne? Was steht da drauf?
Don't die. Don't die.
Don't die. Ja, also spezieller Typ auf jeden Fall, kann man gerne mal googeln, sich mal angucken, wenn man sich fürs Thema interessiert, dann hat man den Namen sicherlich schon mal gehört, Brian Johnson, aber er ist im Grunde nur einer von vielen, also ich habe auch schon Jeff Bezos, den Amazon-Gründer und einen der reichsten Menschen der Welt genannt, der hat vor 2-3 Jahren 3 Milliarden Dollar Startkapital für ein Startup locker gemacht, für die sogenannten Altos Labs. Das war damals das bestfinanzierte Startup der Welt, die also auch wissenschaftliche Lösungen suchen und unglaubliche Wissenschaftler, Nobelpreisträger und so weiter unter Vertrag genommen haben, die alle an Longevity, am Altern forschen. Und klar, dahinter steckt am Ende auch natürlich ein wirtschaftliches Interesse, am Ende Produkte zu kreieren, die uns eben dabei helfen, die Alterungsprozesse zu verlangsamen. Matthias, wir könnten noch stundenlang drüber reden und ich bin auch sicher, heute in einer Woche, wenn wir die Sprechstunde on air schicken, hier von unserem Health Nerds Podcast, wird es viele Fragen aus der Community geben. Leute, schickt uns gerne eure Fragen, auch natürlich zu Spermidin, zum Altern, zu Alterungsprozessen. Was wollt ihr wissen? Was interessiert euch? Matthias und sein Team aus Wissenschaftlern geben gerne Antworten heute in einer Woche. Und was können wir abschließend noch sagen? Also ein Thema, Matthias, was auch wir beide immer wieder besprechen. Optimismus hält jung. Auch da gibt es wissenschaftliche Studien und Forschungsergebnisse, unter anderem auch von der Universität Greifswald, die zeigen eindeutig, wer optimistisch, wer positiv aufs Alter schaut, der lebt gesünder und länger. Wer einsam lebt, wer Frust schiebt, der wird schneller krank und wird schneller von der Erde verschwinden.
Da triffst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Nicht nur die Frage der Einstellung, des Optimismus. Dazu gehört natürlich auch das Thema, wir haben auch dazu mal eine Episode gemacht zum Thema Glück und glücklich sein als wichtiger Faktor. Es ist das, was im sozialen Kontext passiert, ein ganz sehr großer und entscheidender, wichtiger Faktor. Das heißt, wir sind jetzt heute sehr reingezoomt in die Zellen, wirklich direkt rein. Was passiert dort? Wir sind raus, haben uns das für den gesamten Organismus angeschaut. Aber was passiert in der Wechselwirkung mit unseren Mitmenschen? Das heißt, soziale Beziehungen, soziale Kontakte, gute soziale Kontakte sind definitiv lebensverlängernd. Und der entscheidende Faktor, auch ein Leben lang glücklich zu sein, und das wäre quasi auch wieder auf mentaler Ebene, auf psychischer Ebene ein wichtiger Faktor, wenn wir über lange und gesund Leben vor allen Dingen sprechen. Und darüber hinaus, da haben wir auch schon mal zu gesprochen, das Thema Religiosität und Spiritualität gehören eben genauso als wichtige Faktoren mit dazu, die wir erstmal aus der Datenlage sehen, okay, es scheint so, dass sehr alte Menschen der Spiritualität oder auch der Religiosität zugeneigt sind, aber soziale Beziehungen gehören auf jeden Fall mit dazu. Dafür muss man nicht in eine bestimmte Religion eintreten, aber es natürlich Raum geben und sich mit etwas Höherem verbinden. Darum geht es eigentlich.
Für immer jung, um es mit Karel Gott zu halten, schließen wir diese Episode der Health Nerds. Heute in einer Woche beantworten wir eure Fragen in der Sprechstunde. Schreibt uns gerne per Instagram Direct Message, schickt uns Nachrichten per Facebook oder über artgerecht.com. Matthias, es war sehr spannend. Ganz herzlichen Dank. Leute, bleibt gesund und bleibt neugierig.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.